Hallo? Ich bräuchte ein ganz klein wenig mehr Licht, weil ich sehe nämlich gar nicht, was ich eigentlich sagen will. Das ist... Ja, Halleluja. Oh, boah, das ist voll in die Fresse. Scheiße. Da! Ich habe heute mit dem Wolfgang gesagt, ich habe ja... Es gibt Leute, die behaupten, ich hätte einen Hang zu Fäkalausdrücken. Und, ja. Und... das liegt an der Gemeinde, vorher habe ich das nicht gemacht. Und ich habe dann zum Wolfgang gesagt, okay, wir können das einfach so machen, damit wir es abgewöhnen, muss ja irgendwie wehtun. Deshalb würde ich sagen, jedes Mal, wenn ich einen Fäkalausdruck in den Mund nehme, könnt ihr euch einen Kaffee holen an der Theke. Und gerade habe ich schon Scheiße gesagt, deshalb bin ich darauf gekommen. Kostet mich nichts, nee. Aber erst nach der Predigt. Nein, ja, genau, das Funkmikro. noch besser. Von jedem einen Kaffee trinken, genau. Auf Ex, wenn er heiß ist. Damit es auch wehtut. In der letzten Woche war ich in Siegen. Da bin ich in letzter Zeit öfters mal. Da ist eine Jesus Freaks Gemeinde und die habe ich besucht. Und da hatten wir im Gottesdienst über einen Vers aus den Psalmen meditiert, würde ich das mal nennen. Also jetzt nicht so meditiert, wie man das vielleicht irgendwie von merkwürdigen anderen New Age Sachen kennt, so mit auf dem Boden knien und Om sagen und irgendwie Kopfstände machen, wobei man die Füße hinter den Schultern verschränkt oder irgendwie solche Sachen, sondern einfach drüber beten, drüber nachdenken, drüber reden und diesen Vers vielleicht auch immer wieder wiederholen. Und ich möchte mit euch diesen Vers mal angucken, weil ich den total geil finde und der mich auch durch die ganze Woche über bewegt hat. Und zwar steht er im Psalm 119, der Vers 120. Wenn ihr Bibel hat, kann das gerne aufschlagen und mitlesen. Wer nicht, dem lese ich jetzt vor. Aus Ehrfurcht vor dir erschaudert mein Leib. Vor deinen Urteilen erfinde ich heilige Scheu. Aus Ehrfurcht vor dir erschaudert mein Leib. Vor deinen Urteilen empfinde ich heilige Scheu. Als ich den Vers das erste Mal gelesen habe, habe ich als erstes gedacht, ups. Das ist eine krasse Haltung. Das ist eine krasse Reaktion. Dass da jemand anfängt zu zittern vor Gott. Und mir ist sofort klar geworden, das ist nicht meine Haltung. Mir ist sofort klar geworden, ich bin das nicht. Ich fange nicht sofort an zu zittern. Und mir ist klar geworden in dem Moment, eigentlich bin ich, was die Haltung zu Gott angeht, auf einer Seite vom Pferd gefallen. Ich sehe immer wieder Gott als einen liebenden Vater. Und das ist er. Halleluja. Also er ist... Er liebt dich mehr, er liebt uns mehr, als man sich das vorstellen kann. Aber Gott ist nicht nur der liebende Vater. Gott ist nicht nur der liebende Jesus. Und ich möchte, dieser Vers ist, wie wahrscheinlich den meisten aufgefallen ist, in zwei Nebensätze getrennt. Und deshalb möchte ich da mal zwei Aspekte, die dieser Vers hergibt, mit euch beleuchten. Und ich stelle fest, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wieder über den Vers, hat er wieder andere Assoziationen in meinem Kopf, die da irgendwie passieren. Das ist also, da ist echt Tiefe drin. Aus Ehrfurcht vor dir erschaudert mein Leib. Vor deinen Urteilen empfinde ich heilige Scheu. Ich hoffe, dass euch das zum Nachdenken anregt. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht an irgendwas erinnere, wo ich mich auch dran erinnern musste, als ich diesen Vers wieder gelesen habe. Dieser erste Teil, aus Ehrfurcht erschaudert mein Leib. Da muss man sich vorstellen, dieser Schreiber David, der muss tierisch ehrfürchtig gewesen sein. Das muss total heftig gewesen sein, dass er körperliche Reaktionen darauf hat, wenn er über Gott nachdenkt. Also ich kenne das Zittern, also Erschaudern des Leibes, das Zittern kenne ich nur aus Angst. Das haben wahrscheinlich schon mal Leute erlebt, oder? Wenn einem kalt ist, dann zittert man gelegentlich und wenn man richtig, richtig Angst hat. Ein Beispiel dazu, ich oute mich jetzt, ich sehe vielleicht kräftig und furchtlos aus, Aber das bin ich definitiv nicht. Habe ich auch feststellen müssen, erst vor kurzem. Ich habe mir gedacht, ich bin furchtlos. Ich hatte da einen japanischen Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal von dem erzählt habe. Mit dem musste ich auf den Kölner Dom. Weil wenn die Japaner einmal in Deutschland sind, dann muss man ja wenigstens den Kölner Dom zeigen. Und das ist so ein sportlicher Marathonläufer-Typ so. Und der sagte, na, lass uns da hochgehen. Ich habe ihm dann gesagt, ja, guck mal hier unten und so. Und dann hat er uns das alle angeguckt. Aber irgendwie wollte er dann doch noch da hoch. Und aus Höflichkeit habe ich dann gesagt, ja, komme ich halt mit. Nicht nur, dass das jetzt ein totaler Akt für mich war, meine weit über 100 Kilo da diese 150 Meter hoch zu wuchten auf so einer ganz schmalen Treppe, wo einem ständig Leute entgegenkommen und die Stufen total ausgelatscht sind. Irgendwann hat man dann diese Wendeltreppe aus Stein verlassen. Da sind dann da oben die ersten glaslosen Fenster in dieser Spitze drin. War da schon mal jemand oben? Ja, dann wisst ihr genau, wo ich meine, da wo die Metalltreppe anfängt. Und ich dachte mir so, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Und er sagte, ich gehe schon mal hoch, ich warte dann oben auf dich. Und alles noch gar kein Problem. Und dann bin ich angefangen, diese Metalltreppe hochzulaufen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du das erste Mal so richtig rausgucken kannst. Und ich musste feststellen, es ging nicht mehr. Ich habe da einmal runtergeguckt. Ich meine, da kannst du nicht runterfallen. Metalltreppe, Geländer, Gitter außen rum und dann noch ein bisschen Steinplatz und da geht's erst runter. Also da muss man sich schon ziemlich blöd anstellen, um da wirklich runterzufallen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe da gestanden, habe das Geländer festgekrallt, habe runtergeguckt. Ich habe Höllenangst gehabt. Das war unglaublich. Ich habe echt gezittert. Meine Knie waren weich. Ich musste mich festhalten und ich bin dann Stufe für Stufe wieder runtergegangen, bis ich das nicht mehr sehen konnte. Und da ging's mir dann wieder besser. Total krank, oder? Also dieses Zittern kenne ich und das ist ein total überwältigendes Gefühl. Vielleicht habt ihr irgendwelche anderen Ängste oder sowas, wo ihr das nachvollziehen könnt. Aber hier ist nicht solch eine Furcht gemeint, also so eine Angstfurcht, sondern hier ist Ehrfurcht gemeint. Das ist ein altes Wort und vielleicht versteht man das falsch, weil da halt Furcht drin steht. Und wir setzen das immer als Angst gleich. Aber eigentlich ist Ehrfurcht etwas... Wenn jemand richtig, richtig heftig Respekt hat vor einer anderen Person, dann hat er Ehrfurcht. Wenn man jemanden achtet, ist das schon mal nicht schlecht, aber Ehrfurcht ist die Steigerung davon, jemanden zu achten. Wenn man die Ehrbarkeit einer Person anerkennt, das ist Ehrfurcht. Wenn man eine achtungsvolle Scheu hat vor der Person, das ist Ehrfurcht. Im Bezug auf Gott kann man das auch Gottesfurcht nennen. Ehrfurcht vor Gott. Ein Beispiel zum Thema Ehrfurcht, das ist aber jetzt auch ein schlechtes Beispiel, das hinkt, aber meine Beispiele hinken immer, das wisst ihr, deshalb kann man die so gut behalten. Stellt euch so Ureinwohner vor, noch ein paar hundert Jahre früher, die haben dann da irgendwo so gehaust, vielleicht jetzt mal so am Strand, nehmen wir uns mal Südamerika vor oder so, und haben da so ihr Leben gefristet und hatten da ihren Spaß, bis dann so merkwürdige Holzschiffe aufgetaucht sind am Horizont. Und da kamen dann so ein paar Typen raus aus diesen Schiffen, ruderten rüber, haben erstmal alles platt gemetzelt mit Stöcken, wo Feuer vorne rauskommt, die Leute tot umfallen. Die sofortige Reaktion war Ehrfurcht, weil die schienen mächtig zu sein. Das sind Leute, die haben eine unglaubliche Macht, mit Stöcken auf andere zu zeigen, dann knallt's laut, dann fallen die tot um. Schon hat man Ehrfurcht. Ich meine, die wussten nicht, dass die Idioten sich verfahren haben und eigentlich nach Indien wollten, aber die hatten halt Ehrfurcht vor denen. Ein anderes Beispiel, was für unsere Männer, stellt euch mal so ein richtig krasses Auto vor. Dodge Viper, Lamborghini, Ferrari, was weiß ich, was es da gibt. Wenn man so ein Ding sieht, dann denkt man sich, ja, das ist ein Auto. Vielleicht kriegt der ein oder andere mit ein bisschen technisch Verständnis schon so ein bisschen Ehrfurcht vor der Kraft, die unter der Motorhaube steckt. Können das Männer nachvollziehen? Ja. Also auch die für euch Frauen, spätestens wenn man drin sitzt, das erste Mal auf diesen Pin tritt und in der ganz panisch wieder loslässt und sofort auf die Bremse, weil der Vordermann an der Ampel direkt fast reingeknallt ist, dann kriegt man auch Ehrfurcht vor dem, was unter der Haube steckt. Oder hinter dem Kofferraumdeckel. Es ist also echt krass, ich habe das mal mit einem Porsche erlebt, da nichts ahnen, irgendwie die Kupplung war unglaublich hart, die kam sofort, zack, bin ich 2 Meter nach vorne gerauscht und habe dann sofort die Karre abgewürgt, weil ich Angst hatte. Das ist einfach unglaublich, das ist gigantisch. Und wenn ihr Frauen vielleicht jetzt noch nicht die Ehrfurcht habt von so einem Auto, dann guckt euch mal den Preis an. Spätestens da kriegen auch die sparsamen Ehefrauen Ehrfurcht vor so einem Auto. Ist Ehrfurcht klar? Klar soweit? Achtungsvolle Scheu vor Gott. Davids Reaktion, er fängt an zu zittern. Er zittert, weil er so viel Achtung vor Gott hat. Er zittert, weil er begreift, wie groß Gott ist. Er zittert, weil er merkt, wie heilig Gott ist. Und ich sehe meinen Gott oft anders, den gleichen Gott. Ich sehe diesen liebenden Vater, der er ist. Ich sehe diesen Gott, der mich versorgt. Den Gott, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Der nur das Beste für mich will. Der Gott, der sagt, hey, du bist mein Freund. Der Gott, der mit mir eine gleichberechtigte Beziehung will. Den sehe ich. Ich sehe Jesus. Und es ist ein warmes und angenehmes Gefühl. Es ist ein Gefühl von Freiheit. Es ist einfach schön. Wenn man auf Jesus guckt, dann guckt man wirklich dankbar. Dann macht es Spaß. Dann ist man geborgen. Und ich verdränge total oft diese anderen Wesenszüge, die Gott auch hat. Die anderen Facetten, die Gott hat. Gott ist so groß, dass wir ihn nicht mit einem Wort oder einem Gefühl beschreiben können. Und ich vergesse total oft die andere Seite. Die Bibel spricht total oft nicht von dem liebenden Vater, sondern von dem Herr der Heerscharen. Der Kriegsgott, der Kriege führt. Der Gott, der auslöschen kann. Der Gott, der zornig ist. Der Gott, der heilig ist. Gott ist nicht nur immer so ein Schmusegott, wo man dann irgendwie am Jesus Brust wie Johannes da irgendwie so rumschmusen kann und sich einfach wohlfühlt, an den Füßen Gottes, sagen wir immer, sitzen und einfach sie auftanken lassen. So ist Gott nicht nur. Nicht nur der liebende Vater mit sanften Armen. Es ist total schön so. Aber das ist nicht nur Gott. Und das vergesse ich total oft. Gott sagt auch, ich bin ein verzehrendes Feuer. Gott ist heilig. Gott ist erhaben. Gott ist mächtig und größer, als wir uns das vorstellen können. Gott ist Wahnsinn. Ich habe bei der Predigtvorbereitung schon gemerkt, dass ich Probleme habe, diesen Part jetzt auszudrücken, weil mir die Worte dafür fehlen. Und das ist mir auch letzte Woche und die ganze Woche über aufgefallen. Ich kann es nicht in Worte fassen, was Gott ist, wie heilig er ist. Gott ist so heilig, dass wir tot umfallen würden, wenn wir direkt vor ihm stehen würden. Wir könnten das körperlich nicht verpacken. Mose und Elia verhüllten ihr Gesicht. Sie drehten ihr Angesicht weg, als Gott an ihnen vorüberging, als Gott mit ihnen sprach. Gott ist unglaublich herrlich und heilig. Und manchmal, jetzt kommen wir zur Praxis, ist das beim kleinen Ferry so, dass er dann so einfach, es geht ihm gut mit Gott und er liebt ihn. Und Gott sagt mir das auch ständig. Und ich freue mich darüber, dass er mir das sagt. Und irgendwann kriegt man so ein kumpeliges Verhältnis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, dann fängt man an, so, ja, hey Gott, was machen wir heute mal? So ganz entspannt, locker. Wisst ihr, was ich meine? Und gelegentlich weiß Gott, dass bei mir mal so ein Reset nötig ist. Dass er mich mal zurücksetzen muss. Dass er mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen muss. Das habe ich meistens im Lobpreis bis jetzt gehabt, wo Gott dann einfach mal so ganz kurz so ein itze-fitze-glitze-kleines bisschen seiner Herrlichkeit in meinem Herzen offenbart hat. Und dann war vorbei. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das letztes Mal, ich glaube, das war auf dem Freakstock passiert ist, da war vorbei. Da habe ich heulend am Boden gelegen und ich begriff es einfach nicht mehr. Es war vorbei, es war zu viel für mich. Gott ist so heilig, dass er sich uns in unserem jetzigen Zustand nur ein bisschen offenbaren kann, weil wir es nicht verpacken würden. Und ich brauche das, dass Gott mir zeigt, hey, wie gehst du mit mir um? Dass Gott mir zeigt, hey, ich bin ein heiliger Gott. Komm mal klar. Weil ich dann einfach so wie mit einem Kumpel spreche. Ich brauche das einfach mal. So Hinweise. Und trotz alledem, dass Gott wirklich Liebe ist, er ist die pure Liebe, ist er gleichzeitig ein heiliger und heftiger und krasser Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und deshalb sollten wir eigentlich vor Ehrfurcht zittern, so wie David das schreibt. Ein Beispiel finde ich total schön, diese Geschichte aus dem Daniel, Daniel 10 ab Vers 7. Und zwar passiert da Folgendes. Ich lese das mal vor. Das ist leicht zu lesen. Daniel hat eine Vision. Und in dieser Vision, man geht davon aus, dass entweder Jesus sich ihm zeigt oder aber ein Engel. Aber zumindest eine total krass beschriebene Person hier. Ich will das jetzt nicht alles erzählen, wie diese Person aussah. Wir wissen nämlich auch nicht, was da alles für Edelsteine erwähnt werden. Aber Daniel sagt jetzt, nun ich, Daniel, sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch ein großer Schrecken befiel sie, sodass sie wegliefen und sich versteckten. So blieb ich allein zurück und sah die gewaltige Erscheinung. Meine Kräfte verließen mich. Ich wurde totenbleich und konnte mich nicht mehr aufrecht halten. Ich hörte den Schall seiner Worte. Beim Schall seiner Worte fiel ich betäubt zu Boden und blieb mit dem Gesicht auf dem Boden liegen. Doch eine Hand fasste mich an und half mir auf Knie und Hände. Dann sagte er zu mir, Daniel, du von Gott geliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir sage, die ich zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Als er so mit mir redete, erhob ich mich zitternd. Dann sagte er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Eine Vision, wo Gott ihm begegnet und er bricht zusammen. Körperlich, er wird bleich, der Kreislauf versagt, zack, er liegt am Boden. Er kann sich nicht halten. Und selbst als ihm dann aufgeholfen wird, zittert er am ganzen Körper. So heftig ist Gott. Zum Glück offenbart sich Gott uns nicht so, wenn wir beim Autofahren sind oder sowas. Das wäre dann wahrscheinlich bitter. Gott ist heilig. Andere Geschichte, die Berufung von Jesaja. Jesaja hat auch so eine richtig krasse Offenbarung. Da sieht er plötzlich den Himmel und er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim, also Engel, standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel, mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sonst fahren sie aufs Maul. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinem Herzen. Meine Augen haben den König der Heere gesehen. Er denkt, ich verreck jetzt. Er hat eine Vision, wo er Gott sieht und er sagt, ich kann nicht überleben, wenn ich das sehe. Ist krass, oder? Also Gott ist echt heilig und ich glaube, solche Stellen stehen drin, damit wir uns irgendwie ein kleines Bild davon machen können, dass Gott der Hammer ist. Und das vergesse ich oft. Geht es dir oder irgendwem hier vielleicht auch manchmal so? Bitte nicht aufzeigen, nicht outen. Geht es dir vielleicht auch manchmal so? Wenn ich lese, aus Ehrfurcht erschaudert mein Leib, dann ist mein erster Gedanke, ich müsste eigentlich lesen, aus Ehrfurcht sollte mein Leib erschaudern. Es ist aber nicht so. Gott ist so heilig, dass ich es meinem Leib befehlen sollte, hey, zitter vor Ehrfurcht, weil er es verdient. Ich glaube, solch eine Ehrfurcht ist eine totale Anbetung, eine Anerkennung seiner Heiligkeit. Wenn wir ehrfürchtig sind, dann ist das Lobpreis mit dem Blick auf den heiligen Gott. Das ist Ehrfurcht und das verdient er. Und Gottes Furcht und solch ein Leben, das ist Lobpreis im Alltag, Leute. Man kann ja nicht nur Lobpreis hier mit der Gitarre machen, irgendwie an den Füßen Gottes irgendwie knien oder sich verneigen, sondern man kann auch Lobpreis im Alltag machen, indem man ehrfürchtig vor Gott durch den Alltag läuft. Wenn es dir so geht wie mir des Öfteren, dann denk echt mal drüber nach, wer ist Gott eigentlich? Wie heftig ist Gott? Wie heilig ist Gott? Denk darüber nach. Bete darüber. Meditiere darüber. Sinn darüber nach. Und bitte Gott, dass er dir eine Offenbarung schenkt. Dass er sich dir nur ein bisschen, so viel wie du verkraften kannst, zeigt. Dass du einfach begreifst, wie heilig Gott ist. Und lass uns deshalb auch nicht vergessen, was für ein Gott uns wirklich liebt. Davids Satz geht weiter. Er sagt, vor deinen Urteilen empfinde ich heilige Scheu. Als erstes habe ich gedacht, Urteile, warte mal, sind wir vor Gericht? Gericht kann nicht sein. Ich glaube, dass da auch Gebote mit gemeint sind. Beurteilungen mit gemeint sind. Weisungen. Dass damit vielleicht das komplette, und das ist meine Auslegung, das Reden Gottes gemeint ist. Wir haben einen allmächtigen, allwissenden Gott. Und jedes Wort, was er spricht, ist eine Beurteilung. Ist ein Tipp, ist ein Rat, ist eine Weisung. Andere Übersetzer schreiben da, und deshalb hat mich das ein bisschen verwirrt, die schreiben, ich fürchte mich vor deinen Verurteilungen. Finde ich schief, das finde ich nicht gut. Das finde ich etwas gefährlich, weil ich glaube nicht, dass David hier meint, er hätte Angst vor der Verurteilung Gottes, vor irgendwas, was er tut. Gott ist ein liebender Gott und nicht einer, der verurteilt. Das wäre dann so wie, stell dir vor, du bist beim Bund. Das kommt immer seltener vor, auch bei Männern. Bei Frauen kommt es immer häufiger vor, aber bei Männern, das lässt nach. Bundeswehrsoldaten sind ja heutzutage auch nur noch Zivildienstverweigerer und nicht andersrum. Stell dir vor, du bist beim Bund, ich war da und du stehst jetzt so beim Antreten. Das ist morgens früh mal, da richtet man sich so aus, da steht man in so einer Reihe, die erste Reihe hat die Torte im Auge, da sitzt dann der Kommandant oder sowas und alle machen sich so schön und pumpen sich so auf. Und dann darf man sich nicht mehr bewegen. Und ich muss sagen, das ist mir immer wieder passiert, dass ich kurz davor war, irgendwas Dummes zu tun. Wisst ihr, das ist so eine halberne Situation, dass man irgendwie irgendwas machen möchte, so Hurz schreien oder einfach irgendwie tanzen oder irgendwas anderes abgefucktes Dummes tun. Aber das tut man nicht aus einem ganz klaren Grunde, man hat Angst vor den Konsequenzen. Glaube mir, du wirst immer um den Block rennen und Hurz schreien, tagelang, bis du das Wort nicht mehr hören kannst. Irgendwie sowas. Man hat Angst vor den Konsequenzen. Hier ist aber was anderes gemeint. Warst du beim Bund oder hast du verweigert? Ja, er hat verweigert, ja. Weiß irgendjemand, was ich mit Antreten meine? Du weißt es. Halleluja. War auch nicht da. Ja, gut, okay. Nächstes Mal keine Bundeswehr-Beispiele mehr. Die bringen nichts. Also, das wäre einfach die Angst vor Reaktion. Aber ich glaube, David meint hier einfach, er hat eine heilige Scheu vor dem Reden Gottes. Er hat, so wie er ehrfürchtig ist vor dem, was Gott ist oder wie Gott ist, so ist er ehrfürchtig vor dem, was Gott sagt. Das ist Gottesfurcht. Das ist Demut. Gottes Weisungen sind für ihn unantastbar. Da wird nicht drüber diskutiert. Das ist einfach wahr. Gottes Weisungen sind für ihn absolut Muss. Das ist es. So wie, wenn man noch klein ist, ganz klein, dann ist doch das, was Mama oder Papa sagt, immer wahr, oder? Also bei mir war das so, egal was die sagen, das ist wahr, bis hin zu politischen Aussagen, die ich nicht verstehe, habe ich das immer weitergegeben. Wenn einer gesagt hat, das stimmt nicht, habe ich dem aufs Maul gehauen. Wisst ihr, was ich meine so? Immer, Papa hat recht. Das ist einfach so. Da gibt's auch keine Diskussion drüber. Und so ist es bei David auch mit Gott. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das, zack. Weil Gott ist heilig. Und da muss man Ehrfurcht haben. Seine Worte haben für David die gleichen Stellenwert wie Gott selbst. Und auch da komme ich ins Nachdenken, weil bei mir ist das auch anders. Ich sehe immer wieder meinen Jesus. Und jetzt muss ich mich wirklich outen. Gelegentlich denke ich mir, ja, für meine Schwäche ist Jesus gestorben. Halleluja. Ich bin errettet durch Gnade. Auch Halleluja. Ich muss nichts dafür tun. Noch mehr Halleluja. Gott liebt mich immer, auch wenn ich scheiße bin. Extrem Halleluja. Das war beabsichtigt. Das stimmt ja auch. Da können wir sehr froh drüber sein, dass das so ist. Das ist der Vorteil zu dem, was die im Alten Testament hatten. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Halleluja. Aber manchmal ist das bei mir so wie so ein bisschen Freifahrtbrief. Nicht absichtlich, aber wisst ihr, so unterbewusst. Kennt ihr das vielleicht ein bisschen? Man hat diese Entspanntheit. Jesus liebt mich. Danke, Jesus. Ich kann tun, was ich will. Er liebt mich. Der Weg zu Gott ist frei, egal was ich tue. Gott wusste, Jesus wusste am Kreuz schon, was ich tun werde und sagen werde und machen werde und nicht machen werde. Und deshalb ist er gestorben. Der Weg zu Gott ist frei. Und ich merke, dass dieser Gedanke manchmal die Schärfe der Worte Gottes in meinem Herzen relativiert. Es ist so plötzlich nicht mehr so scharf. Das ist so der Weichspülgedanke, der dahinter ist. Der Feind nimmt das und dreht das weg. Und plötzlich ist so viel Gnade da, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, dass das, was Gott sagt, ein heiliger Gott sagt. Und dann beginne ich zu feilschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So feilschen, so, ach Gott, ich bin schwach. Ich kann jetzt nicht. Oder ich will jetzt. Ja, aber ich habe mir wenigstens ein paar Minuten Mühe gegeben, nicht zu sündigen. Wisst ihr, was ich meine so? Man feilscht dann mit ihm so. So die leichte, easy, pupisi Errettung. Das angenehme Gnadenchristen sein. Jetzt höre ich auf, darin zu schwelgen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, aber dieses Falschen ist es eigentlich echt nicht. Und hinterher sagt man, danke Jesus, dass du mich trotzdem liebst. Ha! Gelegentlich stelle ich bei mir so einen laxen Umgang mit den Worten und Geboten Gottes vor. Fest. So entspannter Umgang damit. Und ich hoffe, du kanntest das oder kennst das noch aus der Zeit, als du im Fleische wandelst. Ich meine, ich kenne das ja auch nicht. Ich tue nur so, damit ihr so ein bisschen Bezug dafür habt. Ich weiß nicht. Das ist einfach nicht gut. Gott sagt, tu doch mal was in diesem Bereich. Lass uns mal diesen Bereich in unserem Leben anpacken. Und dann, ja, gleich. Ja, später. Jetzt passt gerade nicht Gott. Das ist wie mit der Ehefrau. Und mit der Spülmaschine, genau, ich sollte schon vor einigen Wochen eine Spülmaschine einbauen, die immer noch in unserem Keller steht. Ich sage dann immer, ja, das machen wir schon. Und wir spülen immer noch mit der Hand, also die steht da schon. Und irgendwie, ja, vor allem wir, genau. Jetzt ist aber gut hier, jetzt falsche Seite der Bühne. Also dieses ja, das kennt man schon, das ist dann wie bei der Ehefrau. Und dabei vergessen wir dann gelegentlich, mit wem wir reden. Also ich meine jetzt nicht mehr die Ehefrau, sondern ich meine jetzt wieder Gott. Wisst ihr, wie ich meine, wohl? Und da redet ein Gott, der unvergleichlich heilig ist. Da redet ein Gott, der mächtig ist, der uns sofort austilgen könnte. Da redet ein Gott, der ein zorniger Gott ist. Ein Herr der Heerscharen. Und dann überführt mich mein Gewissen gelegentlich. Was tue ich da eigentlich? Was mache ich da mit den heiligen Worten Gottes, die gut gemeint sind? Mit diesen Worten des ewigen Lebens, mit den Worten, die gut für mich sind, die mich stärken sollen. Wie gehe ich damit um? Was tue ich hier? Spinne ich eigentlich? Kennt ihr auch diese Gedanken? Ich bin total froh darüber, dass Gott mich gelegentlich an die Seite nimmt. Dass Gott mich da mal nimmt, so mal resettet, mir zeigt, guck mal Junge, ich bin ziemlich heilig. Komm mal klar. So, und jetzt haben wir wieder Lobpreis zusammen. Das hilft mir dann gelegentlich etwas heiliger zu leben. Und nach solchen Momenten, wo ich dann drüber nachgedacht habe, das ist so wie mit dem geblitzt werden. Ihr kennt das, man fährt immer schneller und schneller und schneller. Und dann fährt man die nächsten Wochen wieder ganz vorsichtig und vorschriftsmäßig, bis dann diese Erinnerung verblasst. So ist das dann auch mit Gott. Gott resettet ein und es fällt dann leichter, heilig zu leben. Oder heiliger zu leben, wo man einfach weiß, hey, Gott ist, ey, seine Worte sind unantastbar. Ja. Wir dürfen das nie vergessen, dass Gott ein eifernder Gott ist zum Beispiel. Dass Gott ein zorniger Gott ist. Dass er aus Wut schon mal die Sinnflut geschickt hat. Es tat ihm hinterher unglaublich leid. Gott hat aus Wut vor diesem krassen Volk am Berge Sinai, der hat die auslöschen wollen. Mose hat dann gesagt, hey Gott, lass das doch mal, ey, das ist ein Ausrutscher von denen. Und Gott hat sich dann überreden lassen und hat das dann doch nicht getan. Der wollte die wegblasen. So einen Gott haben wir. Das ist die andere Seite Gottes. Gott ist nicht einfach nur der weichgespülte Gott. Und ich glaube, wir nehmen ihm seine Kraft und seine Schärfe und seine Heiligkeit, wenn wir nur die eine Seite sehen. Wenn wir nur diesen liebenvollen Vater sehen. Das ist so wunderschön. Aber Gott hat mehr zu bieten. Und das müssen wir uns auch echt begreiflich machen. Wir sollten nie vergessen, mit wem wir feilschen, wenn es um Sünde geht. Mit wem wir feilschen, ob wir jetzt seinen Rat annehmen oder nicht. Und Gott wird uns nie strafen. Gott wird dich nie strafen, wenn du sagst, hey Gott, ich will deinen Weg nicht gehen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus ist für jede Gegenentscheidung gegen Gott und jede Schwäche von uns am Kreuz gestorben. Gott persönlich hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Wir dürfen das aber trotzdem echt nicht vergessen. Seine Worte sind heilig und sollten so behandelt werden. Also lasst uns, es ist eine Herzensentscheidung von mir und ich hoffe auch von euch, lasst uns seine Worte und Weisungen so heilig sehen, wie er ist. Als pure Wahrheit und dass man nicht darüber diskutiert, sondern es einfach macht, weil man weiß, es ist gut, es kommt von einem guten Gott. Zum Glück, und deshalb sage ich das auf, jetzt echt nochmal am Ende, weil sonst wäre das total einseitig. Zum Glück ist Jesus für uns gestorben. Und zum Glück ist diese Leichtigkeit dabei, dass wir nicht müssen. Wir müssen nicht. Gott trug unsere Schuld und wir leben rein aus Gnade. Egal, ob wir ihm verehren, also die ihm anders. Egal, ob wir ihm die Ehrfurcht entgegenbringen, die er verdient hat, oder ob wir so manchmal ein laueres Christsein leben. Er liebt uns und wir leben aus Gnade. Und jetzt könnte man meinen, das widerspricht sich. Dieser total heilige, zornige Gott und dieser liebende Gnade Gott. Aber ich glaube, das zeigt noch mehr, wie heilig und wie herrlich Gott ist. Dieser heilige, unantastbare Gott hat sich zu dir runtergekniet, so tief wie ich mich nicht knien kann, ist zu dir in den Schmutz gekommen und beugt sich zu dir runter, um Zeit mit dir zu verbringen. Noch mehr kann sich irgendwer nicht demütigen, weil so hoch können wir gar nicht sein, dass wir uns so tief beugen können. Und deshalb ist die Gnade einfach noch viel herrlicher, weil Gott so groß ist und weil er solch einen Weg nach unten gegangen ist. Ja, Amen. Lass uns echt beten, so ein bisschen. Und danach werden wir noch ein paar Lobpreismomente haben, Anbetungsmomente. Und ich möchte euch wirklich einladen, Gott zu bitten, dass er euch zeigt, wie heilig er ist. Und ich möchte euch einladen, dass ihr eine Herzenshaltung im Lobpreis annimmt, die ihm gebührt, die er wert ist. Und lasst uns mal auch mal eine Zeit nehmen, nicht einfach auf uns und Gott und die Gnade zu schauen, sondern von uns wegzuschauen und diesen heiligen Gott anzublicken. Vater, ich möchte danken, dass du dich so tief runtergebeugt hast. Ich möchte danken, Vater, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, ganz entspannt mit dir umzugehen. Aber ich möchte dich bitten, Gott, dass du uns nie vergessen lässt, wer du bist. Und dass du ein krasser Gott bist. Und ich bitte dich, Vater, dass du jedem Einzelnen immer mehr solche Offenbarungen schenkst, wo wir dich ein bisschen sehen können und überwältigt sein können von dir. Ich bitte dich, Gott, dass du die Lobpreiszeit nimmst und uns deine Heiligkeit offenbarst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen änderst, wo das nötig ist, dass wir wirklich singen können, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Danke Gott, dass du immer größer bist und vielschichtiger bist, als wir begreifen können. Dass du nicht langweilig bist. Sei du jetzt bei uns. Lass uns eine schöne Zeit mit dir haben. Und Gott, du hast gesagt, du willst wohnen im Lobpreis und in der Anbetung deines Volkes. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du unsere Einladung annimmst und dass du jetzt Zeit mit uns verbringst. Amen.